Nachdem die USA Anfang des Jahres im Irak den iranischen General Soleimani mit einem gezielten Luftschlag ermorden ließen und des Weiteren damit drohten, 52 Ziele in Persien zu zerstören, wenn Teheran sich rächen würde, lagen die Nerven bei den iranischen Militärs blank. Vor allem die Luftabwehr hatte die Sicherheitsstufe nach oben gefahren, denn man rechnete mit allem. Diese Alarmbereitschaft kostete jetzt 176 Menschen das Leben, als sie mit einer Boeing 737, die von Teheran gestartet war, Ziel einer iranischen Abwehrrakete wurde. Das Flugzeug gehörte der Ukrainian International Airlines, hatte kurz nach Abheben in Teheran offensichtlich technische Probleme und kehrte einfach um, ohne den Tower in Teheran darüber in Kenntnis zu setzen. Warum? Das auf Teheran zufliegende Objekt wurde von der iranischen Luftabwehr für eine heranfliegende Rakete gehalten und zum Abschuss freigegeben. Wie konnte es zu dieser vollkommenen Fehleinschätzung kommen? Was war los an Bord der recht neuen Boeing, dass der Kapitän sich gezwungen sah, umzukehren? Und wie sieht ein klassisches Prozedere bei solchen Ereignissen aus? Was muss ein Pilot tun, um Missverständnisse zu vermeiden? Und wie wird nach einem Flugzeugabsturz ermittelt? All diese Fragen stellen wir jetzt Peter Heisenko. Herr Heisenko, ich grüße Sie.
Herr Jepsen, grüß Gott.
Herr Heisenko, Sie sind 30 Jahre für die Lufthansa geflogen. Mussten Sie jemals notlanden oder einen Flug unplanmäßig beenden wegen technischer Probleme?
Nein.
Nein?
Nein.
Mhm.
Das passiert so selten, aber das wird natürlich viermal im Jahr im Simulator alles trainiert. Wobei die Geschichte natürlich immer so ist, so ein Simulator, der ist am Boden festgeschraubt und die Rahmenbedingungen sind natürlich dementsprechend, ich sag mal, entspannt.
Das heißt, Sie können in einem Simulator letztendlich nie das auch alles simulieren, nämlich dieser Stress, wenn es tatsächlich an Bord passiert?
Ja, das kommt auf die Professionalität der Kollegen an. Es gibt schon gestresste Kollegen im Simulator, aber grundsätzlich gilt halt, egal was man da drin macht oder was passiert, das Ding ist am Boden festgeschraubt. Also da kann einem nicht wirklich was passieren.
Ja, und Sie wissen ja auch, dass es ein Simulator ist. Lassen Sie uns über die Maschine reden, eine 737-800. Sie kennen die Maschine.
Dieses Modell speziell habe ich persönlich nicht geflogen, aber die Modelle bis zur Baureihe 500-500, die habe ich 5 Jahre für die Lufthansa geflogen.
Können Sie mal was sagen, was ist denn der Unterschied zwischen der 737-100 bis 500 und dann der zu 800?
Naja, die 34-500er, die hatten schon dieses Fan-Triebwerk, das CFM56, was auch auf den Folgetypen überall montiert ist, in verschiedenen Leistungsstufen. Und diese Modelle nach der 500, die hatten dann noch größere Bildschirme und eine leicht veränderte Geometrie an den Cockpitfenstern.
Ist das, wenn man in einer Maschine dieses neueren Typs sitzt, wirklich ein so großer Unterschied?
Nein, gerade nicht mehr. Die große Stufe war das Glascockpit, also wo man die, wir haben das immer gesagt, den Uhrenladen ersetzt hat durch Bildschirme, die eine Fülle von Informationen bereitstellen mit allem drum und dran und vor allem die Navigation sehr vereinfachen, weil man im Prinzip eine Landkarte vor sich hat auf dem Bildschirm.
Mhm. Sie sind ja 30 Jahre für die Lufthansa geflogen. Seit wann sind Sie nicht mehr professioneller Pilot?
15 Jahre.
Könnten Sie eine solche moderne Maschine mit ein wenig Übung noch fliegen?
Ich schätze sogar ohne Übung. Also das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man letztlich nicht.
Das heißt, man wird eingewiesen auf diese neue Computertechnik, aber wie sich's anfühlt beim Fliegen, Starten, Landen, das ist so ähnlich.
Ja, das kann man so sagen. Mhm. Also sagen wir mal so, wenn der berühmte Fall mit der Fischvergiftung im Cockpit auftritt, dann würde ich mir zutrauen, jedes Flugzeug zu landen.
Okay. Herr Heisenko, was ist denn eigentlich zu tun? Also was muss ein Pilot tun, wenn er erkennt, dass eine Maschine technische Probleme hat und er gezwungen ist, vielleicht umzukehren oder notzulanden? Gibt es ein festgeschriebenes Prozedere, an das sich jeder Pilot halten muss?
Ja, grundsätzlich selbstverständlich. Also in der Luftfahrt, in der Zivilluftfahrt, da sind ganz viele Procedures, also Verfahrensweisen festgelegt. Und wenn ein Fehler auftaucht, dann muss man als erstes unterscheiden, wie gravierend ist der Fehler. Das wird im Cockpit selbst angezeigt durch gelbe Warnlichter oder rote Warnlichter, unter Umständen noch mit einer harten akustischen Warnung.
Mhm.
Und die Sache ist, die gelbe Warnlichter heißt, man soll da mal genauer hingucken, aber man muss nicht gleich was tun. Wenn es rot ist, dann muss man gleich was tun.
Mhm. Was führt denn zu einem roten Licht im Cockpit?
Na, zum Beispiel ein Motorbrand.
Aha. Aber das heißt, eine Maschine mit 2 Düsen könnte ja dann noch fliegen oder fliegt ja dann noch?
Ja, selbstverständlich. Das ist keine Frage. Das ist das Prinzip der zivilen Luftfahrt, die Redundanz.
Das heißt, es ist so sicher, dass Sie das Triebwerk abschalten könnten und mit dieser 1 Düse noch nach Hause fliegen?
Ja.
Ein 4-strahliges Flugzeug, kann das mit nur einer Düse noch fliegen?
Ja, Wobei, da befindet man sich dann schon in mehr theoretischen Grenzbereichen. Aber wir haben zum Beispiel mit dem A340 das im Simulator vorgeführt, die Maschine nur mit einem Außentriebwerk noch sicher zu Boden zu bringen, und zwar auf der Landebahn, wo sie hingehört.
Also man muss sagen, was die Sicherheit dieser Maschinen angeht, da sind wir auf einem so hohen Niveau. Lassen Sie uns deswegen mal zur 737 kommen. Was könnte denn dann Ihrer Meinung nach los gewesen sein, dass der Pilot umgekehrt ist?
Nun, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Selbstverständlich mal als erstes ein Motorausfall oder Rauch im Cockpit. Das ist auch was sehr Prekäres, wenn es im Flugzeug brennt. Wir erinnern uns an die Swiss Air, die da in Nordamerika abgestürzt ist damals. Das war auch ein Brand im Flugzeug. Und das ist eigentlich so das Schlimmste, was einem passieren kann.
Das heißt aber, wenn ein Pilot sich zur Umkehr gezwungen sieht, dann muss es irgendetwas Erhebliches sein.
Ja, selbstverständlich.
Was glauben Sie, woran könnte es gelegen haben? Ich meine, was wissen Piloten? Ich meine, sie tauschen sich aus, sie sind ja alle Experten. Was wird da in Pilotenkreisen besprochen? Woran glauben Sie, hat es gelegen?
Naja, also die Informationslage ist ja immer noch nicht, sagen wir mal, so, dass man tatsächlich sagen kann, was da wirklich passiert ist. Da ist auch nicht mal klar, wie denn der Flugweg war. Es gibt Berichte, die sagen, dass er in zu geringer Höhe eine Kurve eingeleitet hat, zwar auf Anweisung von der Flugverkehrskontrolle, aber das ist alles noch nicht gesichert. Das sind keine gesicherten Informationen.
Aber angenommen, der Pilot hat festgestellt, okay, irgendein Problem, er kann mit der Maschine nicht weiterfliegen. Muss er sich dann mit dem Tower oder der Flugsicherung oder mit wem muss er sich denn dann in Verbindung setzen oder muss er sich gar nicht in Verbindung setzen?
Also er muss sich selbstverständlich mit der Flugsicherung in Verbindung setzen, aber das ist nicht die erste Priorität. Also die erste Priorität ist immer fly the aircraft. Ja. Bring das Flugzeug unter Kontrolle, dass du es beherrschst, und wenn das geregelt ist, dann kann man sich in aller Ruhe dann mit dem Tower absprechen, was jetzt Sache ist. Und es ist so, je nachdem, wie hart der Notfall ist, also wenn man von einem Emergency-Fall spricht, dann hat der Kapitän auch eine Emergency Authority. Das heißt, in dem Moment steht er über jeglichen gesetzlichen Vorschriften. Er kann tun, was immer notwendig ist, um das Flugzeug mit den Insassen zu retten.
Das heißt, es ist eine persönliche Entscheidung, wenn er sagt, ich komme gar nicht mehr zurück, da kann er das theoretisch auf einem Fußballfeld oder in dem Feld landen, wenn er sagt, um die Schadensbegrenzung da vorzunehmen. Das ist möglich.
Ja, also das mit dem Fußballfeld wäre jetzt ein bisschen sehr filigran. Aber selbstverständlich, ja.
An einer solchen Maschine sind ja im Cockpit zwei Personen beteiligt, die Maschine fliegen. Wer macht denn dieses ganze Prozedere, wenn so eine Maschine Schwierigkeiten macht? Macht das der Pilot? Macht das der Co-Pilot? Macht das eine dritte Person?
Also eine dritte Person auf keinen Fall. Da sind die zwei Piloten dafür zuständig. Und es ist natürlich so, dass da zusammengearbeitet werden muss, weil die Verfahren Stück für Stück abgearbeitet werden müssen. Und erstmal wird das Problem identifiziert, dass man sagt, okay, wir haben zum Beispiel einen Motorausfall. Und dann wird als nächstes festgestellt, und das ist zwar erscheint verrückt, aber ist total wichtig, dass man genau feststellt, welcher Motor es ist, der kaputt ist.
Unterstellen wir mal dem Piloten, er hätte einen Fehler gemacht, welcher auch immer. Welcher könnte das gewesen sein?
Oh, die sind mannigfach. Aber sagen wir mal so, wenn so ein, ja, mein Gott, wenn so ein Motor brennt und dann festgestellt ist, welcher er ist, dann wird er halt abgestellt. Ich sag immer, ob ein Flug sicher durchgeführt werden kann, das wird schon vor dem Abflug bestimmt.
Das heißt durch die Checkliste?
Nein, nicht durch die Checkliste, sondern wie man den Flug vorbereitet, dass alles in Ordnung ist, dass die Gewichte alle stimmen, dass die Beladung stimmt, dass die Betankung ausreichend ist, auch nicht zu viel ist. Diese ganzen Dinge, die müssen vor dem Flug sauber durchgearbeitet sein, damit ein Flug ordentlich und sicher ankommen kann, wo er hin soll.
So ein Flugzeug hat ja auch ein maximales Gewicht, was zugeladen werden darf. Passiert das, dass Menschen sich in Maschinen wiederfinden, Piloten, und die Maschine ist zu schwer und ließe sich das überhaupt überprüfen?
Ja, das ist ein schwieriges Feld. Also ich kann da als Beispiel sagen, ich habe Ende der 90er Jahre mit der Condor DC-10 Hatschflüge gemacht. Das sind also die Flüge nach Mekka, wo die zum Pilgern nach Mekka kommen und anschließend sich Hatschi nennen dürfen, wenn sie dort waren. Und auf diesem Rückflug, da hatten wir 377 Männer an Bord, was jetzt schon allen Statistiken widerspricht. Und auch die Standardgewichte für Passagiere sind ausgelegt auf eine gemischte Passagieranzahl. Mhm. Also wenn sehr viele Männer drin sind, dann ist da schon mal immanent eine gewisse Gefahr, dass das Flugzeug mehr Ladung hat, als man eigentlich berechnet.
Mhm. Wie schwer kann eine solche Maschine werden oder darf sie sein?
Also die 737-800 darf knapp 89 Tonnen haben.
Mhm. Angenommen, Sie fliegen mit diesen 89 Tonnen los, können Sie nach einer Viertelstunde mit diesem Gewicht landen?
Ja und nein. Also Boeing gibt ein maximales Landegewicht von etwa 64 Tonnen an.
Was machen Sie denn mit dem Sie können ja die Leute schlecht loswerden. Wie werden Sie das Gewicht los?
Ja, also normalerweise ist es so, dass Flugzeuge, die so eine große Differenz haben zwischen maximalem Startgewicht und maximalem Landegewicht, eine Treibstoffschnellablassvorrichtung haben.
Also Fuel Dump, das heißt, das Benzin muss raus.
Richtig, genau. Mhm. Aber die 737 hat das nicht. Aber Boeing sagt auch, und das sind auch die Berichte vom Piloten, dass es ohne weiteres möglich ist, die Maschine mit Übergewicht zu landen. Da muss man halt schauen, dass man das sehr, sehr gut macht und auch alles gut aufgesetzt hat.
Herr Hersenko, Sie haben auf Ihrem Blog geschrieben, was unter normalen Umständen zu keiner Tragödie hätte führen müssen, haben die Rahmenumstände zu einer gemacht. Wer muss dafür die Schuld tragen? Das ist die Frage. Die Frage stelle ich Ihnen auch. Wer trägt die Schuld für diesen Absturz?
Naja, ich habe ja auch dazu geschrieben, dass diese Dinge letztlich sehr schwer ein Schuldiger zu bestimmen ist, weil die Rahmenumstände natürlich auch von der gesamten politischen Lage abhängen. Und ich würde mal sagen, wenn eben die Lage im Nahen und Mittleren Osten friedlich wäre, dann wäre die Luftabwehr auch nicht in Abwehrbereitschaft gewesen, wären nicht hypernervös gewesen etc. Und da... Mein Gott, ich meine, ich persönlich sage ja, dass der ganze Ärger mit dem Iran von 1953 kommt, mhm. als die CIA die demokratisch gewählte Regierung Mossad weggeputscht hat.
Mhm. Aber Sie bestätigen vielleicht auch, dass das, was jetzt passiert ist, in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschuss auch durch eine Rakete Soleimanis zu tun hat.
Selbstverständlich. Mhm. Ja, dieser Mord... ja, und es ist ja so, dass ja nicht nur der umgekommen ist. Da waren ja auch noch irakische, relativ hochrangige Militärs mit dabei. Also wieder mal Kollateralschäden.
Ja. Herr Hersenko, was zeichnet einen Flugschreiber, den ja jede Maschine an Bord hat, was zeichnet so ein Gerät aus? Und wie ist es möglich, dass man diese Flightboxen noch auslesen kann, wenn so eine Maschine noch mit voller Wucht aufschlägt?
Also diese Flight- und Voice-Recorder. Wir haben also ein Aufnahmegerät, das alle Gespräche im Cockpit aufnimmt, inklusive dessen, was der Kapitän auf seinen Kopfhörer kriegt. Mhm. Das ist das Minimum. Also die modernen Maschinen zeichnen sogar das vom Copilot und so weiter auf. Da weiß man dann schon mal, was da drin gesprochen worden ist und wie der Funk gelaufen ist und alles. Und dann haben wir den Flight Recorder und der zeichnet heutzutage eine unglaubliche Fülle von Flugparametern auf. Also wie standen die Klappen, wie war die Motorleistung, in welchem Zustand war die Navigationsanlage und. Das ist also alles heutzutage peinlichst genau dokumentiert.
Das heißt, man kann das anhand dieser Daten, kann man den Flug wirklich bis zur letzten Sekunde realisieren?
Ja, und wenn man das mal gesehen hat, ist das sehr schrecklich. Mhm. Also das ist so.
Das heißt, Sie hören auch die Schreie an Bord und das alles, wenn es dazu käme?
Naja, die hört man im Cockpit eher nicht. Mhm. Generell, ne?
Ja.
Aber es ist so, dass man dann die Daten von diesem Flight Recorder nehmen kann, zusammen mit dem Voice Recorder, und kann das direkt in den Simulator einspielen. Und dann sitzt man in diesem Flugzeug, sieht, was da abgelaufen ist, technisch, flugtechnisch, und hört noch dazu, was die Piloten untereinander gesprochen haben, etc. Das ist also wirklich ein sehr, sehr grausames Schauspiel.
Das heißt,
weil man weiß ja, wie es endet.
Das heißt, dieser Absturz, der wird im Simulator nochmal nacherlebt.
Ja, ja. Ja, das ist ja auch das, was sie mit der 737 Max gemacht haben, wo sie dann erfahrenen Piloten, denen sie aber vorher gesagt haben, was passieren wird, in diese Absturzszenarien von der 737 Max hineingesetzt haben und festgestellt haben, dass fast keiner diese Situation beherrschen konnte.
Mhm. Ich gehe davon aus, Sie haben so etwas auch schon mal erlebt. Was macht das mit einem Menschen, wenn er danach wieder in eine Maschine steigen soll und fliegen? Ist das immer im Hintergrund?
Nein, nein. Das ist... Man sieht ja, wenn es zu einem Absturz kommt, und da hat sich Donald Trump ja sehr sibyllinisch ausgedrückt. Er hat gesagt, da ist irgendwo irgendjemand hat einen schrecklichen Fehler gemacht. Mhm. Und das gilt generell, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann hat immer irgendjemand einen schrecklichen Fehler gemacht.
Mhm. Wie ist denn das offizielle Prozedere nach einem Absturz oder Abschuss? Wer hat denn das Recht und die Pflicht, diese Unfallstelle zu untersuchen? Auch das ist ja wohl international geregelt. Wie läuft das ab?
Naja, grundsätzlich erstmal das Land, wo es passiert ist. Die sind mal verantwortlich für das Ganze drumherum bei der Untersuchung.
Also wo die Trümmer liegen?
Also der Iran hier, ne?
Ja, ja.
Und dann natürlich das Land, in dem das Flugzeug registriert ist, also hier die Ukraine. Dann natürlich der Flugzeughersteller. Und damit haben wir eigentlich die Pflichten schon soweit erfüllt.
Mhm.
Jetzt kommt dann die Frage, wer jetzt als Luftaufsichtsbehörde da dazugerufen wird. Im Normalfall nimmt man natürlich die amerikanische NTSB, das National Transport Safety Board, die sich damit beschäftigen. Aber wir haben in Frankreich die BEA, wir haben in England entsprechende Institute und in Deutschland das LBA.
Jetzt haben wir einen wirklich auch Boykottkrieg zwischen dem Iran und den USA. Könnte es sein oder ist es erlaubt, dass die Amerikaner einfach sagen, wir als Hersteller dieser Boeing, wir kommen halt nicht, weil wir boykottieren euch. Sanktionen, es gehört dazu.
Nun, ich sag mal so, die Amerikaner können sowieso machen, was sie wollen.
Mhm.
Wer wollte sie bestrafen dafür, wenn sie sagen, wir gucken uns das nicht an? Aber das Problem dort war eigentlich vom ersten Moment an ein ganz anderes. Die Iraner haben ja gesagt, die Boeing-Leute sollen kommen. Und die konnten aber nicht kommen, weil sie dafür erst eine Aus- und Ausreisegenehmigung aus USA brauchen und eine Sondergenehmigung in den Iran einreisen zu dürfen überhaupt.
Ja.
Und das dauert.
Mhm. Würden Sie, wären Sie noch aktiver Pilot, würden Sie in den nächsten Tagen Teheran als Pilot anfliegen? Oder anders, hat ein Pilot oder Flugbegleiter das Recht zu sagen, also Region X zum Beispiel fliege ich nicht mehr an oder Region Y überfliege ich nicht mehr, Stichwort Ukraine. Ist das erlaubt oder kostet Sie das den Arbeitsplatz?
Naja, der Kapitän hat das Recht, darüber zu bestimmen, was mit dem Flugzeug passiert, sobald die Fluggesellschaft ihm dieses Flugzeug zur Obhut übergeben hat.
Mhm.
Das geht so weit, dass er rechtlich gesehen dieses Flugzeug sogar verkaufen könnte und das wäre rechtlich in Ordnung.
Das passiert aber relativ selten.
Ja, da kann man lachen. Ne? Das kommt noch aus der Seefahrt.
Mhm. Gut, aber Sie haben, nochmal zurück zur Frage, hätten Sie das Recht zu sagen, okay, das ist so unsicher, Teheran anzufliegen, ich fliege da nicht hin, obwohl in meinem Dienstplan drinsteht, dass ich da jetzt hinfliegen müsste?
Ja und nein. Eigentlich nicht, weil ich kann mich ja auch nur darauf verlassen, welche Informationen meine Fluggesellschaft hat über diesen Flughafen, über die Gegend etc. Und ich verfüge selbst gar nicht über die Menge an Informationen, die ich bräuchte, um hier eine eigenständige Entscheidung treffen zu können.
Mhm.
Also wenn man sagt zum Beispiel, ich will jetzt nicht nach Teheran fliegen, dann müsste man sich krank melden.
Mhm. Aber man könnte jetzt sagen, okay, also bis vor dem Abschuss habt ihr auch gesagt, das ist sicher. Jetzt seht ihr, dass es nicht sicher ist und ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Ich fliege das einfach nicht. Hätte man das Recht, das zu sagen?
Nein, das Recht hat man eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, man geht davon aus, dass die Fluggesellschaft sich mit dem Auswärtigen Amt und so weiter abstimmt, mit Leuten vor Ort. Da wird auch gesprochen mit den Stationsleitern vor Ort, die dann sagen, das geht oder das geht nicht. Das ist ähnlich wie im Winter, wenn man Schneelagen hat irgendwo. Dann ist man auch darauf angewiesen, die Informationen vor Ort zu bekommen, um dann eine Entscheidung treffen zu können.
Mhm. Lassen Sie uns zu dieser Boeing 737 kommen. Das war ja eine relativ neue Maschine, Baujahr 2016, nach meinen Recherchen auch erst im Hangar zum Durchcheck gewesen. Wie kann es sein, dass eine Maschine, die so neu ist und frisch gecheckt wurde, solche Probleme hatte, dass der Pilot sich gezwungen sah, umzukehren?
Naja, wie kann es sein, dass überhaupt Unglücke passieren oder dass technisch was kaputt geht? Das rangiert dann schon irgendwo unter blöd gelaufen oder wie die Amis so nett sagen, shit happens.
Mhm. Herr Senko, erstmal vielen Dank für dieses Gespräch, diese Einschätzung. Noch ist der Flight Recorder ja nicht ausgewählt. Das heißt, wir sprechen hier über Dinge, die wir nicht endgültig wissen können. Trotzdem möchte ich mit Ihnen noch einmal ganz zum Schluss des Gesprächs in den Bereich der Spekulation gehen. Kann es sein, dass diese Maschine, auch wenn der Iran das zugibt, vielleicht gar nicht abgeschossen wurde, sondern dass die Maschine eine Boeing war, die Probleme hatte und das würde auf die 737 zurückfallen und dass hier irgendwas anders läuft?
Also dieser Gedanke, sage ich mal, der ist nicht ganz von der Hand zu weisen, jedenfalls nach meinem persönlichen Empfinden. weil die ganzen Rahmenumstände natürlich schon prekär sind. Die Geschichte mit der 737 MAX, die ja nun seit demnächst ein Jahr nicht mehr fliegen darf. Und wenn jetzt ein relativ neues, gut gewartetes Boeing-Flugzeug 737 nochmal aus technischen Gründen abstürzt, dann wäre das für Boeing schon ein prekärer Zustand.
Aber die Frage ist natürlich, wenn das Ausland dann behauptet, die Maschine sei abgeschossen worden, warum sollte der Iran das bestätigen?
Ja, das ist... Das sind wirklich sehr, sehr komplexe Fragen. So komplex, wie die ganze Lage sich dort im Moment darstellt. Das ist ja ein furchtbar komplexes Gemenge, was da gerade alles passiert. Und das ist wirklich schwer abzuschätzen. Man weiß auch nicht, was Donald Trump da nun wirklich letztlich plant, warum er das gemacht hat mit dem Soleimani und so weiter, mit wem das eventuell sogar abgesprochen war, was da für Geheimabsprachen laufen hin und her. Da haben wir keinen Zugang.
Ob vielleicht der Funk absichtlich gespürt wurde zwischen der Maschine und dem Tower, um eine solche Situation zu provozieren, das wissen wir alles nicht. Aber eine allerletzte Frage an Sie nochmal. Wenn die Maschine ist ja jetzt zerstört, der Flight Recorder ist geborgen, wie lange dauert so etwas standardisiert, bis man sagen kann, so war's?
Also diese Auswertung der Recorder, die geht prinzipiell sehr schnell, wenn man das Gerät hat, das zu tun. Ob der Iran selbst über dieses Gerät verfügt, weiß ich nicht. Ich traue es ihm aber sehr wohl zu, weil die sich ja in den letzten Jahren sehr viel auf eigene, Jahrzehnten muss man sagen, auf eigene Technik haben stützen müssen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass sie auch hier Gerät haben, das zu tun. Die andere Frage ist natürlich, ob wir denn jemals wirklich erfahren werden, was da wirklich auf den Rekordern drauf war.
Gibt es ein Recht eines Flugherstellers, der sagt, ich darf diesen Rekorder in jedem Fall auswerten, weil das auch die anderen Flugzeuge desselben Typs sicherer macht? Hat er ein Anrecht darauf oder könnte ein Staat sagen, nee?
Also da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ein Staat natürlich immer Nein sagen kann. Na, also was soll's? Wenn der sagt Nein, fängt man deswegen einen Krieg an? Sicherlich nicht. Aber grundsätzlich gilt im internationalen Gebrauch des Luftrechts, dass der Flugzeughersteller selbstverständlich Zugang zu diesen Rekorderdaten bekommt, weil das Ziel ist ja nach der Auswertung dieser Daten ein Verfahren zu entwickeln oder eine technische Änderung vorzunehmen, dass ein solches Unglück niemals wieder vorkommen kann.
Also das heißt, jeder Abschuss macht letztendlich auch die Airline und den Flugzeugtyp sicherer, wenn man alles richtig macht.
So ist es.
Peter Senke, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch nach München und ich bin mal gespannt, was wir in ein paar Tagen wissen. So lange werden wir noch warten müssen, bis der Flight Recorder ausgewertet ist. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Iraner hier Daten zurückhalten. Ich glaube auch nicht, dass Boeing hier irgendetwas mauschelt. Das wissen wir nie ganz genau, aber wir müssen abwarten, bis die Daten da sind. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, so ist das. Im Moment heißt es abwarten, abwarten, abwarten und dann beobachten, wie sich auch das Verhältnis zwischen USA und Iran weiterentwickeln wird. Ich denke, da wird man Hinweise bekommen können, was da wirklich passiert ist.
Auf Wiederhören nach München.